Also hier sieht's richtig schön aus, hier vorne liegt Haufen Geld rum. Und ich muss zunächst mal noch sagen, ihr Pobershauer, wo sitzt ihr gerade? Hier. Mein herzlichstes Mitgefühl mit euch. Und das sind bestimmt ganz besondere Gummibärchen. Ich denke, die gibt's ganz selten auf der Welt, die ihr dort abgekriegt habt. Ihr seid schon schräg drauf. Okay, Thema für heute Abend. Und das passt echt super dazu, so Zumutung, ne? Also vergiss es, Thema für heute Abend. Und ich möchte gern einsteigen, indem ich euch ganz zu Beginn gleich von einer kleinen Entdeckung erzähle. Und zwar, wenn ich mich auf irgendein Thema vorbereite, dann durchsuche ich meistens auch ein bisschen das Internet zu dem, um was es da gerade geht, ne? Und ich habe also Folgendes gemacht, ganz zu Beginn. Ich habe bei Google einfach mal eingegeben, vergiss es. Und vielleicht wisst ihr, wenn man so die paar Worte dort eingibt, was passiert da, wenn man das bei Google eingibt? Genau, da kommen so Ergänzungsvorschläge, ne? Also so Wortgruppen oder auch andere Dinge. Und ich fand irgendwie schon mal cool, das muss ich euch zeigen, wie das losging. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ganz genau. Ich habe also eingegeben, vergiss es. Und das Erste, was da kam, und ich fand es einfach zum Schießen. Also ich weiß nicht, wer es sofort erkennt. Fast alles, was hier steht, hat irgendwas zu tun mit einem wunderschönen christlichen Lied, was wir öfters früher gesungen haben, als ich jung war. Vergiss es nie, dass du lebst, von Jürgen Werth. Und ich fand es irgendwie krass. Da werden Milliarden Seiten durchsucht und fast alles, was ihr erscheint, hat damit was zu tun mit diesem Lied. Fand ich irgendwie cool. Und das Zweite, eigentlich hatte ich ja, vergiss es, so eingegeben in dem Sinne Zumutung. Na, das gebraucht man eigentlich, um irgendwie zu sagen, also Junge, komm, hör mir damit auf. Und stattdessen, dass sowas kommt, wäre ich erinnert an, ja vielleicht an die wichtigste Sache überhaupt in meinem Leben. Nämlich, dass mein Leben keine eigene Idee war von mir, keine Erfindung von mir, sondern dass mein Leben ein Projekt Gottes ist, Gottes Idee und dass Gott was mit uns vorhat. Und da habe ich nur so gedacht, vergiss es nie, ist zwar eigentlich nicht das Thema für heute Abend, aber dafür würde sich das doch schon lohnen, wenn wir aus diesem Abend rausgehen und daran denken, es gibt Sachen, die sollten wir wirklich nie vergessen. Da sollten wir nicht sagen, vergiss es, sondern die sollten wir wirklich ganz, ganz fest in uns abspeichern, nämlich dieses Lied. Dass dein und mein Leben ein Projekt Gottes ist, dass es seine Idee ist, dass er was vorhat mit dir. Bitte vergiss das nie. Nimm das von heute mit, wenn es uns schon mal so angeboten wird von Google. Und deshalb sind wir heute hier, deshalb wollen wir auf Gott hören. Und ich wünsche mir ganz sehr, dass er heute Abend in unser Leben reinredet. Denn wenn unser Leben sein Projekt ist, seine Idee, dann kann uns nichts Besseres passieren. Okay, das zu dieser schönen Google-Geschichte. Das Thema für heute aber ist nun, wie schon mehrfach angedroht, nicht das. Da muss es noch was geben mit vergiss es. Kannst du mir helfen, Bruder an der Technik? Kommt keins? Ja, dann gehen ab und zu halt auch mal PowerPoint-Folien verloren. Das soll uns nicht weiter stören. Ihr kennt ja das Thema, vergiss es. Vergiss es ist nur vom Thema her eigentlich was ganz, ganz anderes als vergiss es nie. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal diese zwei Worte gedacht oder gesagt habt. Vielleicht ja wirklich, wir hatten es ja in die Einladung so geschrieben, vielleicht ja wirklich, als ihr die Jugendkreisaufgabe für heute Abend gehört habt. Vergiss es. Und das heißt dann so wie Junge, kannst du knicken, kannst du abhaken, das wird nicht stattfinden, das mache ich nicht. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat so gedacht, als er die Jugendkreisaufgabe gelesen hat, der erste Eindruck so wie, die haben echt einen Klatscher? Ja, ihr könnt euch ruhig trauen. Ich verrate ja auch nicht, wessen Idee es war. Umso toller finde ich, dass ihr am Ende diese Zumutung trotzdem angenommen habt und dass ihr gelaufen seid, also als ich das gehört habe, ich dachte ja, so ein, zwei Kreise werden sich vielleicht drauf einlassen, aber was ihr da losgetreten habt, Respekt, also das ist stark. Also vergiss es, sagen wir in der Regel, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zum Thema für heute Abend. Wir sagen es in der Regel, wenn es um Zumutungen geht, oder? Wenn jemand irgendwas von uns will, wo wir erstmal sagen, ey, echt keine gute Idee, vergiss es, knick es. Zumutungen. Und Leute, ich will euch gleich frei heraus sagen, heute Abend möchte ich euch etwas zumuten. Ich will mit euch über verschiedene Dinge nachdenken heute Abend, wo ihr vielleicht auch zunächst geneigt seid zu sagen, hey, vergiss es. Das ist ja echt eine Zumutung. Ich mache das deshalb, weil es nicht um irgendwelche sinnlosen Zumutungen heute Abend gehen wird, die am Ende nichts bringen, sondern ich möchte mit euch heute Abend über Dinge nachdenken, die Gott uns, die Gott dir, mir zumutet. Aber mit denen er in unserem Leben auch was bewirken will. Also keine Zumutungen, die am Ende sinnlos sind, sondern mit denen er was vorhat. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Gedanken geht. Gott mutet uns was zu. Das ist ein schöner Gedanke. Vielleicht so nicht so ein Gedanke, der sofort so eine spontane Lobpreiszeit beginnen lässt. Aber Zumutungen, Leute, sind was sehr Typisches für Gott. Wenn ich Bibel lese, dann entdecke ich auf Schritt und Tritt, dass Gott Menschen was zumutet. Da sind viele Geschichten dabei, wo mir Menschen begegnet, von denen Gott was will, wo sicherlich so der erste Gedanke war, was soll denn das jetzt? Nee, vergiss es. Ein paar Beispiele dazu. Da ist zum Beispiel Noah und die Arche. Also ich gehe mal davon aus, die meisten von uns werden diese Geschichte wahrscheinlich kennen. Das ist so eine Riesenzumutung, ne? Da sagt Gott zu so einem Typ, bau einen Riesenkasten, der muss wirklich groß sein, da musst du deine Familie und einen Haufen Viehzeug reinpassen. Ja, das brauchst du, denn hier wird es gleich mächtig regnen. Ja, hier in der Wüste. Man gewöhnt sich ja an manche Geschichten in der Bibel. Wenn ich mich versuche, dort reinzudenken, dann denke ich jedes Mal, was muss der Noah gedacht haben? Was soll das? Und umso krasser finde ich, als das zu Ende beschrieben ist, diese Aufforderung von Gott steht, 1. Mose 6, Vers 22, und Gott tat, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah machte das. Er nahm diese Aufforderung, diese Zumutung an. Wer von euch, kurzes Handzeichen, kennt den Film Even Allmächtig? Okay, sind ein paar. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt mal angucken. Ich habe ihn vor ein paar Tagen auf einer Freizeit gesehen. So die Nachfolge von Bruce Allmächtig. Und da geht es genau darum, dass so ein Abgeordneter von Gott diesen Auftrag gibt. Junge, bau eine Arche. Und das, was mir an diesem Film übelst gefallen hat, ist, dass das so richtig genial dargestellt ist, was das für eine Zumutung ist. Was das für diesen Noah damals bedeutet hat, für seinen Alltag. Wie das seinen Alltag umgekrempelt hat. Und allein so diese Frage, was denken jetzt die anderen von mir, wenn ich plötzlich hier anfange, ein Riesenschiff zu bauen? Und so krasser finde ich, dass Noah das angeht, anpackt, diese Zumutung annimmt und am Ende rettet er damit sich und jede Menge andere Lebewesen. Und ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, hätte Noah diese Zumutung nie angenommen. Anderes Beispiel, Mose. Kennen vielleicht auch einige diese Geschichte. Der ist gerade unterwegs in der Wüste, will gerade so ein bisschen Auszeit nehmen. Ist eigentlich eine relativ ruhige Zeit für ihn gerade. Und plötzlich kommt Gott und fordert ihn zu einem Fußmarsch auf. Dem gegenüber war das, was ihr heute geleistet habt, also bei allem Respekt, den ich habe, ne, für die Leute, die um sieben losgegangen sind. Aber das war lächerlich dagegen. Gott wollte von diesem Mann was ganz anderes. Und außerdem war es noch verbunden, dieser lange Fußmarsch, mit einer krassen Aufgabe. Nämlich, du gehst jetzt zum Pharao, zu dem damals mächtigsten Mann der Welt, du legst dich mit dem an und du sagst, du lässt jetzt mein Volk ziehen. Und dann finde ich es so cool, wie Mose reagiert. Ne? Er sagt, super Idee, Gott, den Eindruck hatte ich schon lange, dass ich dafür der richtige Mensch bin. Gut, dass du es auch merkst. So ähnlich. Also seine Reaktion war ungefähr so wie, Gott, ich kann nicht reden und überhaupt, geht zum Pharao. Und was macht der Mose am Ende? Er geht los. Er packt das Ganze an. Im Vertrauen auf Gott geht er los. Und wisst ihr, was mir daran wichtig ist? Er geht los und weil er losgeht, erlebt ein ganzes Volk Befreiung. Ein ganzes Volk, weil er im Vertrauen auf Gott diese Zumutung annimmt. Leute, bis heute ist das so. Dort, wo Menschen losgehen im Auftrag Gottes, wo sie das tun, wozu sie Jesus bestimmt hat, wo sie sich das trauen, erleben bis heute Menschen Befreiung. In der Region Mitte hier, ne, wir sind aus der Region Mitte in Sachsen zusammen, in dieser Region erleben junge Leute Befreiung aus Angst, aus Schuld, aus Perspektivlosigkeit, wenn Erzähler, wenn Jugendkreisler, wenn Christen losgehen und das tun, wozu sie Jesus bestimmt hat. Und ich wünsche uns deshalb diesen Mut, dass wir auch lossabbeln, losgehen, den Weg suchen, wie andere Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Noch ein letztes Beispiel, noch so eine Zumutung. Nochmal Altes Testament. Und das finde ich echt auch so eine absolut abgefahrene Geschichte. Volk Israel in der Wüste. Und wegen ständigen Ungehorsam und Lamentieren gegen Gott schickt Gott Schlangen. Wer kennt die Geschichte? Okay, kennen einige. Ansonsten lest es mal nach. Krasse Geschichte. Ständige Ungehorsam, Lamentieren. Jetzt zieht Gott mal seinen Schutz ab und er schickt Schlangen. Und diese Schlangen sind echt heftig. Die Bisse der Schlangen, die feuern wie Sau. Und etliche Leute sterben daran. Und dann schreit das Volk natürlich wieder nach Gott. Gott, Gott, hilf uns, hilf uns. Und was macht Gott? Gott sagt zu Mose, bau eine Schlange aus Bronze, häng die an den Stab, stellt den Stab mit Schlange auf und dann sagt zu den Leuten, wenn ihr gebissen werdet von der Schlange, schaut auf diese bronzene Schlange, dann werdet ihr gerettet. Und ich versuche mir diese Situation von damals manchmal vorzustellen. Ich stelle mir das erstmal als eine sehr schlimme Situation vor. Die Leute haben Panik, Todesangst, die schreien vielleicht vor Schmerzen. Und dann kommt Mose und sagt, ihr müsst nur auf dieses Schlangchen dort, auf diesen Stab schauen. Und dann geht's euch gut wieder. Und ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Vielleicht haben die gedacht, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Hier ist Gift in meinen Knochen, ich werde gleich verrecken. Geh mir mit deiner blöden Bronzeschlange dort weg. Vielleicht haben manche gesagt, so eine Zumutung, was soll denn dieser Stuss? Am Ende wurden die gerettet, die auf diese Schlange geschaut haben. Die aufgeschaut haben zu dieser Schlange. Diese Zumutung angenommen haben. Ich weiß, bis heute geht es manchen Menschen mit Jesus so, wie damals den Leuten mit dieser Schlange. Dass sie sagen, was soll denn mich dieser Blick zu Jesus retten? Was bringt denn mir, dass das Jesus dort am Kreuz gestorben ist? Warum soll das für mich irgendwie gut sein? Und am Ende werden nur die gerettet, die auf Jesus geschaut haben. Ich weiß nicht, wir können noch viele solche Geschichten erzählen. Es ist, finde ich, krass. Das ist auch krass, ja. Danke dir. Das ist krass, dass es so viele Geschichten gibt, wo Gott Menschen etwas zumutet und sie in diesen Zumutungen ganz, ganz viele verrückte, krasse Geschichten erleben. Wichtig ist mir dabei, wenn Gott uns Menschen etwas zumutet, dann erstens nicht aus so einer Distanz heraus und gleich gar nicht am Spaß an der Zumutung, so nach dem Motto, ach, ich will die Menschen mal ein bisschen ärgern oder so, sondern wir haben es in den Geschichten ja gerade schon gehört, wenn Gott etwas zumutet, dann geht es um viel. Gott will Menschen retten. Gott will, dass unser Leben gelingt und das ewig. Und dazu und deshalb mutet er uns manchmal auf unserem Weg durch dieses Leben Dinge zu, die wir auf dem ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick nicht ganz verstehen und vielleicht auch nicht ganz attraktiv finden. Aber wisst ihr, Gott hat bewiesen, dass es in den Dingen, die er mit uns macht, dass es wirklich gut meint. Wisst ihr, warum ich das denke? Weil er sich selbst das zugemutet hat, was er niemals irgendjemand anders zugemutet hat oder zumuten wird. Er hat sich selbst zugemutet, dass sein Sohn absolut unschuldig am Kreuz von Golgatha stirbt. Musst du denken an diese alttestamentliche Geschichte, Abraham, und Gott mutet diesem Abraham zu und sagt, opfer dein Kind. Ganz, ganz krasse Geschichte, wer die kennt. Wer sie kennt, weiß aber auch, dass Gott dieses Geschehen, dass Gott diese Aktion abbricht, das Kind wird nicht geopfert, das mutet er dem Abraham nicht zu. Er verschont dieses Kind. Seinen eigenen Sohn hat er nicht verschont und damit auch sich selbst nicht. Und deshalb glaube ich, weiß Gott, was Zumutungen sind. Er hat sich selbst mehr zugemutet, als er jemals einem von uns zumuten wird. Das finde ich krass. Und deshalb lade ich euch ein und deshalb bin ich auch bereit dazu, mich diesen Zumutungen Gottes in meinem Leben zu stellen. Oder zumindest wünsche ich mir das, weil ich fest damit rechne, er hat was Gutes damit vor. Ich möchte euch einladen, heute Abend über zwei konkrete Zumutungen nachzudenken. Und diese zwei Zumutungen, über diese zwei Dinge könnte man ja eine Headline, so eine Überschrift stellen. Und es ist nur ein einziges Wort. Und dieses Wort, ja, wie soll ich sagen, wenn es so in Deutschland Top 10 der besten, schönsten Wörter gäbe, dort wäre es auf jeden Fall nicht dabei. Dieses Wort als solches ist schon eine Zumutung. Vielleicht können wir das mal einblenden. Ich probiere es jetzt gar nicht erst. Wir hatten es vor uns, glaube ich, schon mal. Die Headline für diese zwei Sachen könnte sein, oh, ist das spannend. Ja, wir machen eine kurze Lockerungsübung. Nee. Das muss so sein. Super. Cool. Vielen Dank. Ja, könnt ruhig mal applaudieren. Der tut ja im Schweiße seines Angesichts. Okay, die zwei Dinge, über die ich heute Abend mit euch reden möchte, zu denen würde als Überschrift das passen. Ja, freut ihr euch gar nicht? Okay. Okay, ich kann es ja irgendwie ein Stück nachvollziehen. Mich würde wirklich auch interessieren, sagt gleich warum, was das Wort so in euch auslöst, wie es euch damit geht. Ich ahne mal, dass es nicht nur positive Assoziationen hervorrufen wird, oder? Und ich gestehe euch ganz ehrlich, als ich mich auf das Thema heute vorbereitet habe, da habe ich auch so gedacht, warum gerade dieses Wort? Irgendwie ist das auch ein ganzes Stück. Wer verzichtet schon gerne? Ja, wisst ihr, was ich meine damit, ne? Wer verzichtet schon gerne? Wer verzichtet schon gerne? Auf was überhaupt und warum? Ein paar Gedanken dazu. Das sind jetzt so ein paar grundlegende Gedanken und im zweiten Teil geht's dann so ein paar ganz praktische Dinge aus unserem Alltag. Die grundlegenden Gedanken beginnen damit, dass ich sage, Verzichten passt zunächst mal nicht so richtig zu unserer Gesellschaft. Ich will euch kurz erklären, wie ich das meine. Ich glaube, unsere Gesellschaft, und wir sind ja voll mit drinnen, ne? Wenn das manchmal Konsumgesellschaft, die baut darauf aus, dass wir immer mehr kaufen und immer mehr konsumieren. Unser Wirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, dass es ständiges Wachstum hat. Sonst funktioniert das nämlich nicht, ne? Also könnte man darüber nachdenken, wir müssen immer mehr Wachstum haben, immer mehr kaufen, deshalb konsumieren, sonst bricht das System nicht zusammen. Verzichten wäre Gift für dieses System. Deshalb haben wir in unserem Land, wunderschön, eine hervorragend funktionierende Werbeindustrie, die uns ständig begreifbar macht, was uns immer noch fehlt, um wirklich glücklich zu sein. Und dass es unser Recht ist, ja geradezu unsere Pflicht ist, uns ständig Dinge zu kaufen, damit wir unseren Lebensstandard erhöhen können, konsumieren, was das Zeug hält, was der Geldbeutel halt irgendwie hergibt. Und wenn der alle ist, dann gibt's ja noch Kredite. Hauptsache, es wird konsumiert. Weiß nicht, ob er sagt, sofort, das stimmt. Ich denke schon, dass da viel dran ist. Unser System funktioniert nur, wenn wir immer weiter, immer mehr kaufen. Wie sinnvoll manches ist, diese Frage spielt überhaupt keine Rolle. Ob uns Dinge, die wir so konsumieren, wirklich im Leben helfen, was bringen, unserem Leben dienen, solche Fragen werden an vielen Stellen völlig ausgeblendet. Danach fragt keine Werbeindustrie. Wir werden damit geimpft, immer mehr. Ich ahne allerdings, dass dabei eher stimmt, was ein uraltes Sprichwort schon mal sagt. Je mehr er hat, wie geht's weiter? Je mehr er hat? Leute, je mehr er hat, je mehr er will. Ja, okay, nie schweigen seine Klagen still. Wenn ihr aber das kennt, bei mir ist es manchmal so, da habe ich mir irgendwas gekauft, meine Frau lächelt schon immer darüber, wenn ich mir irgendeinen Gegenstand kaufe, dann ahnt sie schon immer, dass das so kleine Junge dann kriegt, ne? Also verschiedene andere Sachen dazu noch kommen müssen. Und ich entdecke, dass das stimmt irgendwie. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Das Handy war vor 2 Jahren echt super, mein großer Traum, aber jetzt muss es unbedingt ein neues her. Und dann müssen noch die 10 Apps unbedingt gekauft werden, installiert werden. Manchmal habe ich in meinem Leben lichte Momente. Manchmal. Wo ich merke, dass Konsum, das Besitz, Dinge, die ich so habe, jetzt, ich meine jetzt wirklich materielle Dinge, dass die relativ wenig beitragen zur Lebensqualität. Es gibt keine materiellen Güter, die mich tief in meinem Inneren berühren über eine längere Zeit, die mir Sinn geben oder inneren Frieden schenken. Und obwohl ich manchmal solche lichten Momente habe, stelle ich fest, dass ich irgendwie voll mit infiziert bin von diesem immer mehr haben wollen. Kaufen, was das Zeug hält. Irgendwie mit vergiftet bin. Es fällt mir manchmal schwer, habe ich festgestellt, auf Kleinigkeiten zu verzichten. Und dann passiert es, dass ganz schnell Gedanken intensiv um Dinge kreisen. Überlegt mal, ob das bei euch auch gibt. Um Dinge, um irgendwelche Gegenstände oder was man sich vielleicht kaufen will, um Dinge kreisen. Und man sich damit ziemlich lange beschäftigt, die mir am Ende nicht geben können, was ich wirklich brauche. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein neues Handy bestellt. Ja, danke. Schön, dass ihr euch mit mir freut. Was mich in Vorbereitung auf diese Predigt irgendwie ein Stück nachdenklich gestimmt hat, ist, als ich so darüber nachgedacht habe, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, wie viel ich gegoogelt habe, verglichen habe, wie das meine Gedanken ein ganzes Stück beschäftigt hat, bin ich ein bisschen erschrocken, wie wuselig ein so ein Ding machen kann. Und am Ende, es wird so sein wie immer, ich werde die ersten Wochen begeistert sein und tiefes Glück empfinden und denken, jetzt hat mein Leben, ja Quatsch, aber wisst ihr, wie ich es meine? Und in ein paar Wochen werde ich entdecken, dass HTC schon wieder was Neues rausgebracht hat und das kann doch noch was ganz anderes. Ich spitze das ein bisschen zu, das weiß ich, aber ich will damit andeuten, dass Verzichten in unserer Gesellschaft nicht gerade ein hohes Gut ist. Manchmal werden wir allerdings gezwungen zum Verzichten. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Vielleicht habt ihr so einen Wunsch, zum Beispiel, ihr wollt euch ein ganz bestimmtes Handy kaufen und dann stellt ihr fest, ich kann mir es einfach nicht leisten. Dann ist Verzichten doch was richtig Schönes, oder? Ich würde das gerne haben. Das geht nicht. Mein Freund kann es schön, aber ich nicht. Was ich dann aber spannend finde, ist Folgendes. Manchmal überlege ich dann, Moment mal, wenn ich jetzt die nächsten 65 Mal auf McDonald's verzichte, dann könnte ich mir vielleicht das Handy leisten. Also es ist sozusagen eine Frage der Motivation. Wenn die Motivation stimmt, hoch genug ist, dann funktioniert Verzichten, oder? Dann bin ich bereit dazu. Dann ist manchmal trotzdem noch schwer, an McDonald's vorbeizufahren, aber es erscheint durchaus sinnvoll. Und Leute, das müssen wir unbedingt festhalten, das brauchen wir dann nochmal. Das Entscheidende, der Schlüssel zum Verzichten ist die Motivation. Bloße Aufforderung zum Verzichten. Ne? Also wenn ich euch abends heute predigen würde, Leute, ihr müsst verzichten. Ich glaube, bloße Aufforderung zum Verzichten bringt nichts. Sondern spannend ist, wofür sind wir motiviert und warum ist das so? Ich mache noch ein Beispiel dazu. Ich esse gerne Schokolade. Das hängt mit den Glückshormonen zusammen und weil es gut schmeckt. Nun weiß ich auch, dass in Schokolade relativ wenige Vitamine sind. Und ich kenne auch die Auswirkungen körperlicher Natur, die Schokolade so mit sich bringt. Allerdings bringt es relativ wenig, wenn jetzt Leute von euch sagen, weißt du es gut mit mir meinen, Matthias, vielleicht solltest du etwas weniger Schokolade essen oder so. Solange ich selber nicht davon überzeugt bin, dass das aus irgendeinem Grund gut sein könnte für mich, werden diese Aufforderungen bei mir, ja weiß ich nicht, entweder abprallen, auf jeden Fall werden sie nicht zum Erfolg führen. Erst wenn ich selber sozusagen denke, hey, das könnte vielleicht gut sein, auf das eine oder andere zu verzichten, ne? Dann werde ich losgehen und werde die Schokolade vielleicht doch stehen lassen. Das Entscheidende ist die Motivation. Sonst werden selbst gute meinende Ratschläge nichts bringen oder es wird ein tierischer Krampf werden. Ich ahne, das trifft auch auf die Aussagen der Bibel zu, die wir uns dann gleich im zweiten Teil anschauen werden. Gott mutet uns Dinge zu. Er mutet uns tatsächlich, darum wird es gehen, er mutet uns Verzicht zu. Und ich bin mir sicher, dass diese zwei Bibelverse, die wir dann anschauen, uns vor allen Dingen hinterfragen werden. Fragen werden nach unserer Motivation für bestimmte Bereiche, in denen wir leben. Für so alltagsrelevante Dinge uns fragen werden, warum machst du das so? Und ich wünsche uns ganz sehr, und ich bete darum, dass Gott unsere Motivation in verschiedenen Bereichen des Lebens heute mal hinterfragen darf. Dazu später mehr. Zum Abschluss an dieser Stelle nur noch Folgendes. Jesus hat verzichtet. Freiwillig. Und er hat verzichtet auf unwahrscheinlich viel. Am Ende hat Jesus verzichtet auf sein Leben. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Was muss er für eine absolut krasse Motivation gehabt haben, dass er so einen Weg konsequent durchzieht? So lang, so weit verzichtet. Wie wahnsinnig groß muss seine Liebe zu uns Menschen ganz wirklich sein? Das geht nicht nur theoretisch, sonst kann man sowas nicht zu Ende gehen. Ganz wirklich sein, dass er dieses Verzichten bis zum Ende durchgezogen hat. Leute, das hat mich echt bewegt, dass jemand wegen mir, wegen dir, so weit, so viel verzichtet. Dass jemand auf so viel verzichtet, damit ich leben kann, ewig leben kann. Dass jemand so viel verzichtet, obwohl es mir doch manchmal so schwer fällt, im ganz Kleinen zu verzichten. Julia wird erstmal mit uns beten. Vielen Dank für diese schöne Musik. Das macht Spaß mit euch. Danke will ich auch ganz kurz noch sagen, das sei mir erlaubt, als jemand, der unwahrscheinlich gerne isst, an die vielen, vielen fleißigen Hände, die das ganze Zeug zusammen geschnibbelt haben. Vielleicht können wir mal so einen tosenden... Ja, schön. Also ganz kurz nur dazu... Als ich gestern das ganze Zeug in mein Auto geladen habe bei Seekost, die haben übrigens auch schon nicht schlecht geguckt, habe ich so gedacht, das schaffen die nie, heute alles klein zu machen. Und die haben das geschafft in 2 Stunden und das ist wirklich toll. Okay, jetzt zum Thema zurück. Mit Verzichten hatte das, was wir jetzt gerade gemacht haben, nie ganz so viel zu tun. Das, was jetzt kommt, allerdings schon. Und ich hatte ja angekündigt, dass es jetzt wirklich konkret werden sollte. Ne? Vor uns haben wir so ein paar Grundlagen gelegt. Jetzt geht's zur Sache. Und ich möchte mit euch jetzt in den Minuten, die wir zusammen Zeit haben, gerne 2 Bibelstellen anschauen, die ich unwahrscheinlich herausfordernd finde. Also ich finde, das ist eine echte Zumutung. Aber ich traue euch das zu und ich wünsche mir sehr, dass Gott heute Abend durch diese 2 Bibelstellen zu uns redet, dass er uns bewegen darf, auch mit diesen Dingen, die uns vielleicht ganz schön herausfordern können. Es gibt ja so Bibelstellen, da stockt einem schon so der Atem, wenn man die nur liest oder hört. Und die wir jetzt miteinander bedenken wollen, gehört zweifelsohne dazu. Matthäus 18, Vers 9, erste Bibelstelle zum Thema Verzicht. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Verzichte drauf. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Puh. Krass, oder? Kann man sowas bringen zu einem Jugendabend? Na klar, Jesus hat es ja gebracht. Und trotzdem heftig. So ging es mir zumindest während der Vorbereitung. Ist das ein Aufruf zur Selbstverstümmelung? Wer macht mit? Jesus, wie meinst du das? Und Jesus, warum sagst du sowas und warum auch in dieser Schärfe? Die Frage hat mich beschäftigt und vielleicht fangen wir auch mal mit der zweiten Frage an. Warum sagt Jesus sowas? Und warum in dieser wirklichen Schärfe? Und ich bin mir ganz sehr sicher, ich habe vorhin viel von Motivation geredet. Ich denke, dass Jesus dafür eine ganz bestimmte Motivation hatte. Ich glaube sogar, dass das dieselbe Motivation ist, die ihn damals, vor einigen vielen Jahren, den Weg bis ans Kreuz hat gehen lassen. Dieselbe Motivation. Ich glaube, die Motivation, warum Jesus sowas sagt, warum er auch sowas uns zumutet, ist die folgende. Jesus will nicht auf dich und auf mich verzichten. Jesus will nicht auf dich und auf mich verzichten. Er will, dass wir bei Gott leben können, jetzt und für immer, für ewig. Dass wir hier auf dieser Erde mit ihm schon leben, aber dass das nie aufhört, dass wir auf immer mit ihm zusammen sind. Dazu ist er auf diese Welt gekommen. Das hat Jesus angetrieben. Deshalb hat er gelebt und ist am Ende gestorben, um uns in Verbindung mit Gott zu bringen und zu halten. Und deshalb, ich glaube wirklich nur deshalb, spricht er auch so ernst wie an dieser Stelle von den Dingen, die unseren Weg mit Gott gefährden. Das ist Sünde. Und es gibt vieles in dieser Welt, was uns abhalten will von Verbindung mit Gott. Wenn ich es richtig verstehe, dann sagt Jesus, wenn ich es ein bisschen allgemein erstmal formulieren will, verzichte auf das, was dich von Gott wegbringt. Trenn dich von den Dingen, die deinen Weg mit Gott im Alltag behindern. Nichts auf dieser Welt ist es wert, ein ewiges Leben bei und mit Gott aufs Spiel zu setzen. Und dann geht es wirklich auch zugespitzt, dieser Satz hier, dann lieber einäugig bei Gott, als für immer getrennt von Gott. Nichts auf dieser Welt ist es wert, die Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen. Ich unterstelle jetzt mal einigen von euch, ich kenne euch jetzt zu wenig, ne, aber ich unterstelle mal etlichen von euch, dass ihr gerne mit Gott leben wollt und diese Einladung von Gott auch gerne annehmen wollt, ewig mit ihm zu leben. Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute Abend gerne einfach etwas fragen, ausgehend von diesem Vers. Gibt es etwas, was dich zurzeit abhält von deinem Weg mit Jesus, mit Gott? Fällt dir das sofort irgendetwas ein, wo du gleich sagst, Mensch, diese Bibelstelle, die gilt heute Abend mir. Da sollte ich auf etwas verzichten, weil es mich zum Beispiel abhält von stillen Zeit. Davon, dass Gott zu mir reden darf, mich prägen darf, mich verändern darf, mein Leben wirklich auch bestimmen darf. Fällt dir da sofort was ein? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, mit mir noch ein bisschen über diesen Text nachzudenken. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass Jesus hier das Beispiel Auge nimmt, den Bereich Auge. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt. Ich glaube, Jesus wusste einfach ganz genau, dass das, was wir sehen, dass uns das wirklich prägt und beeinflusst. Bilder haben eine Macht. Sie machen etwas mit uns. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Industrie nicht Milliarden jedes Jahr für Werbung ausgeben. Bilder haben Macht. Die machen etwas mit uns. Natürlich nicht automatisch, ne? Also ich sehe ja nicht irgendwas und dann folgt automatisch immer eine Tat. Was weiß ich, ich sehe irgend so ein Stück Butter auf irgendeine Werbereklametafel, da renne ich ja jetzt nicht gleich zum nächsten Lidl und kaufe das. Ne? Natürlich gehört da noch mehr dazu. Da kommt noch dazu, wie es in meinem Herzen aussieht, was ich denke und welche Einstellung ich habe. Das beeinflusst das alles. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir von heute Abend diesen Gedanken mitnehmen. Bilder haben Macht. Sie prägen sich mir ein. Sie werden abgespeichert. Und ich bin mir sicher, manche Bilder tragen die Kraft in sich, mich Stück für Stück zu vergiften. Und ich glaube, deshalb sagt Jesus diesen heftigen, diesen zumutenden Satz. Manche Bilder tragen die Kraft in sich, mich Stück für Stück zu vergiften. Manchmal vielleicht einfach, Weil es zu viele Bilder werden, zu viele Bilder. Wenn einfach zu viel Wirrwarr, zu viel Bildermüll in meinem Kopf ist, dann entsteht einfach schlicht und einfach ein Chaos, eine Unruhe, gar kein Raum mehr dafür, wo Gott irgendwo Platz hat. Ich glaube, das ist wirklich das eine. Wir leben in einer absolut reizüberfluteten Welt mit unwahrscheinlich vielen Bildern. Und wenn ich im Gespräch war, so die letzten Monate, wir haben im Jahr der Stille ja immer mal wieder so in Jugendstunden auch darüber nachgedacht, mir ist aufgefallen, es geht vielen so wie mir, dass Stille wirklich was sehr Herausforderndes geworden ist. Und ich denke, das hängt auch mit dieser Bilderflut zusammen. Zu viele Bilder machen uns fertig. Aber ich möchte gerne noch was anderes ansprechen. Manche Bilder vergiften uns auch auf eine sehr direkte Art. Ich habe in den letzten Monaten mit etlichen Kerlen geredet, etliche Gespräche geführt, für die zum Beispiel Sexbilder im Internet wirklich zu einer echten Herausforderung geworden sind. Die nehmen einen unwahrscheinlich schnell gefangen. Die geben vielleicht einen kurzen Kick, vielleicht auch eine kurze Befriedigung, aber dann vergiften sie uns. Ich denke, das sind zum Beispiel solche Bilder, solche Dinge durchs Auge, die Jesus hier meint. Sie vergiften uns, weil sie uns ganz weit wegbringen von Gottes guter Idee von Liebe und von Sexualität. Und sie stellen sich zwischen uns und Gott. Das meint Sünde ja, getrennt von Gott. Nur ein Beispiel, vielleicht fallen dir andere Beispiele ein. Dinge, die durch das Auge in uns reinkommen und wo du merkst, hey, das vergiftet mich eigentlich. Jesus fordert uns hier heraus. Das ist wirklich eine Herausforderung, das ist eine Zumutung. Wir brauchen den Mut zum radikalen Verzicht auf das, was uns abhalten will, auf unserem Weg mit Gott. Und ich möchte dich einfach bitten, nimm diese kleine Frage mit. Was sehen meine Augen so? Was ziehe ich mir so tagtäglich rein? Und wo merke ich heute Abend vielleicht, in diesem Moment, wo wir hier zusammen sind, ich sollte darauf verzichten, weil diese Dinge mich verführen, weil sie mich wegführen von Gott. Weil ich ihn dadurch aus den Augen verliere und sei es deshalb, weil meine Augen ständig woanders dran kleben. Deshalb habe ich so gedacht, ein ganz konkreter Vorschlag, wer für sich selber heute Abend merkt, hey, da ist irgendwas dran, da sollte ich drauf reagieren, auf diese Bibelstelle, schließ doch mal einen Vertrag ab. Ein Augenvertrag. Mit dir, vor Gott. Und wenn du den Mut hast, vielleicht noch mit einem Menschen, dem du vertraust, der später auch mal so nachfragen kann. Finde ich immer ganz wertvoll. So ein Zeuge vor Gott, der später dann auch mal sagen kann, hey, wie sieht's aus? Also schließ einen Augenvertrag ab. Dort steht einfach drinne, wo du sagst, darauf möchte ich ab heute Abend verzichten. Das will ich meinen Augen nicht mehr zumuten, weil ich merke, das bringt mich weg von Gott. Und es bringt mich weg von dem Leben, was er mit mir vorhat, von dem ewigen Leben. Und vielleicht schreibst du auch noch rein, wo du sagst, das will ich ganz neu in den Blick nehmen. Das könnte so ein Punkt sein, auf diese Bibelstelle zu reagieren. Auf diese Aufforderung, auf diese Zumutung zu verzichten. Mit so einem Augenvertrag könnte so ein Kampf gegen den Bildermüll in unserem Kopf beginnen. Und ich wünsche euch, wenn ihr merkt, da ist irgendwas dran, dass ihr den Mut habt, da ernste und konkrete Schritte zu gehen. Das ist die erste Bibelstelle. Erster Gedanke zum Thema Zumutung, Verzicht. Habe von zwei Gedanken geredet. Und diese zweite Bibelstelle, die gleich kommt noch nicht, die nimmt uns mit hinein nochmal auf ein ganz anderes Gebiet. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einfach noch einen Moment umschalten, in eine ganz andere Richtung gehen. Und um auf das Thema zu kommen, auf die Bibelstelle zu kommen, möchte ich zunächst euch gerne etwas fragen. Ihr wisst doch sicherlich ungefähr, was jetzt noch so in euren Portemonnaies drin ist, oder? Gebt's mir doch einfach. Nee, Quatsch. Aber wisst ihr ungefähr, was drin ist? Nur eine Frage. Keine Angst, ich nehme euch das jetzt nicht weg. Noch nicht. Die Frage ganz einfach. Was wärest du jetzt sofort bereit zu verzichten? Also auf wie viel Geld von dem, was in diesem Portemonnaie jetzt drin ist noch, auf wie viel Geld wärst du jetzt bereit zu verzichten, wenn ich dir irgendeinen guten Zweck nennen würde, wo das wirklich sehr, sehr gut hingepassen könnte. Nur mal ganz kurz überlegen, was wärst du bereit wegzugehen? Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass du eine konkrete Summe nennst, sondern wo ich hin will, warum ich diese Frage stelle, überleg mal ganz kurz, nach welchen Kriterien du da jetzt entscheidest. Also welche Gedanken da so lostreten? Wäre zum Beispiel so ein Ding, erstmal würde ich wissen, für was, oder? Okay, vielleicht würdest du dann überlegen, ja, was habe ich eigentlich gerade so übrig? Ja, wobei das immer so die Frage ist, ne? Was hat man schon gerade übrig? Weil ich gibt's welche, die sagen, okay, wir sind ja in einem frommen Kontext, Zehnter sollte drin sein, oder? Ist ja irgendwie so was Frommes, Zehnter will meistens Gott oder so, ich würde einen Zehnten geben. Okay? Vielleicht sagst du auch, wieso soll ich jetzt noch Geld geben? Erstens, Kollekte ist schon vorbei. Ne? Wenn Kollekte vorbei ist, hat ja Gott das, was er braucht oder so. Ne? Also er kriegt seinen Zehnten, dann soll er aber auch still sein, oder? Also ich tue es bewusst mal so karikieren, weil ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was eigentlich mit den anderen 90% ist. Die gehören mir und die 10 Gott, oder? Also überleg nur mal ganz kurz, welche Kriterien würdest du anlegen, um jetzt Geld wegzugeben? Und ich finde es spannend, was da so im Kopf losgeht, weil das ein bisschen was zeigt, was Geld uns bedeutet. In der zweiten Bibelstelle, also du kannst ruhig ein bisschen mitrattern, das vollzieht sich jetzt noch weiter von der Bibelstelle. In der zweiten Bibelstelle geht es nämlich genau um die Frage, wie gehen wir mit Verzichten in Bezug auf Besitz um? Und da gehört für mich zum Beispiel auch Geld dazu. Nicht nur, aber auch. Jetzt wäre Zeit, diese Bibelstelle zu nehmen. Aus meiner Sicht auch so eine Zumutung. Lukas 14, 33. Hier habe ich mal die Basisbibel genommen. Übrigens, kurzes Handzeichen. Wer von euch kennt Basisbibel? Okay, wir sind zu viert. Wenn ihr euch mal was wirklich Gutes tun wollt, Basisbibel ist wirklich aus meiner Sicht ganz, ganz tolles Projekt. Die Bibel neu zu übersetzen ist keine Übertragung, sondern wirklich Übersetzung sehr nah am Urtext. Gibt's basisbibel.de, komplett online und seit ganz kurzem auch komplettes Neues Testament. Ganz, ganz feine Übersetzung, lässt sich gut lesen. Okay, Werbeblock Endung. Jetzt kommt Lukas 14, 33. Übrigens, der hier spricht, ist niemand anders als Jesus Christus wieder selber. Er sagt, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ich will gern Jünger sein. Jesus, was heißt das? Wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Andere Übersetzung heißt, keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Übrigens, in der Basisbibel ist dieser Abschnitt in der Bibel überschrieben mit den Worten, was Jesus von denen verlangt, die ihm folgen wollen. Was soll das denn? Kann man das so sagen? Scheinbar schon, Jesus hat es ja so gesagt. Und auch hier würde ich gerne wieder fragen und möchte mit euch so einen Moment an dieser Textstelle stehen bleiben. Jesus, was meinst du damit? Was mutest du uns damit zu? Heißt das zum Beispiel, wir sollen alles, was wir haben, fortgeben und verschenken? Ist das damit gemeint? Wir sollen es von heute Abend, jetzt wo wir die Bibelstelle gelesen haben, vielleicht für manche auch das erste Mal, wir gehen nach Hause, holen alles, was wir haben, unseren ganzen Besitz, und dann verschenkt ihr es. Finkenweg 21, Burkhardsdorf, wäre eine gute Adresse. Sollen wir nichts mehr behalten, in völliger Armut leben? Ist das das, was diese Bibelstelle meint? Ich weiß nicht, wie es euch mit solchen Bibelstellen geht. Vielleicht sitzt ihr auch jetzt so in eurem Sessel oder in der Stuhl. Und ja, wir haben uns so gewöhnt an solche Bibelstellen. Darf ihr euch ein bisschen kitzeln? Ein bisschen herausfordern? Wer von euch will gerne als Jünger leben? Wer will gerne Jesus nachfolgen? Ich glaube, da muss diese Bibelstelle uns noch ein bisschen herausfordern. Jesus, was meinst du damit? Alles aufgeben, keinen Besitz mehr haben, wie ist das zu verstehen? Ein paar Gedanken dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zumindest, oder dass das, was ich gerade gesagt habe, ne, alles fortgeben, verschenken, nichts mehr behalten, in völliger Armut leben, dass das nicht der springende Punkt ist, den Jesus hier meint, in erster Linie anspricht. Selbst wenn man im Laufe der Geschichte immer wieder Menschen beobachten kann, seit damals, die das ganz wörtlich genommen haben und die damit gar nicht schlecht gefahren sind. Jesus selber hat zwar auch extrem arm gelebt und auf vieles verzichtet, aber wenn man sich biblische Geschichte anguckt, stellt man fest, das war nicht grundsätzlich sein Maßstab, was er von allen verlangt hat, auf alles zu verzichten. Zum Beispiel dieser oberreiche Zöllner Zachäus. Kennt ihr vielleicht, das ist der auf dem Baum saß, runtergeklettert ist. Bei dem kommt Jesus dann rein in die Bude und da verändert sich ganz viel in seinem Leben. Der wird so ein Freund von Jesus, so ein Nachfolger. Und was macht er dann mit seinem Geld? Wisst ihr's? Was macht er mit seinem Geld? Verschenken? Wie viel? Nee, die Hälfte. Na? Die Hälfte seines Besitzes gibt er ab von seinem Reichtum. Das war großzügig, das war super. Und Jesus sagt nicht irgendwie, na, da hast du aber doch noch was, oder? Da fehlt doch noch irgendwie ein bisschen was. Nein, das war okay. Also, was ich damit andeuten will, das ist nicht das Problem, Besitz zu haben, sondern ich glaube, dieses Aufgeben, was hier steht, das meint nicht automatisch weggeben, sondern das meint die richtige Einstellung zu finden zu Besitz, zu Geld, zu dem, was wir hier erwerben können, zu Konsum generell. Und das wünsche ich uns, dass wir das heute Abend mal ganz neu ein Stückchen andenken. Ich würde euch gerne ein paar Gedanken dazu mitnehmen. Um das zu verstehen, Was Jesus damit meint, hilft uns vielleicht ein zweiter Bibelvers. Den schauen wir uns jetzt mal noch an. Jesus sagt an einer anderen Stelle, es sind übrigens drei Bibelverse insgesamt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Ich glaube, hier erklärt er, was er mit dieser anderen Bibelstelle meint. Es geht um die richtige Einstellung. Jesus sagt, es geht doch um die richtigen Prioritäten. Das Wichtigste ist doch nicht, wie viel du hast, sondern ob du lebst, ob du ewig lebst. Das Entscheidende in deinem Leben wird nicht sein, wie viel Güter du hast, sondern Qualität deines Lebens wird das anders bestimmen. Und Jesus sagt, wirklich leben kannst du nur bei mir und mit mir. Das wird an vielen Bibelstellen deutlich, weil nur Jesus dich mit der Quelle des Lebens mit Gott verbinden kann. Konsum, materielle Dinge, Geld kann das nicht. Geld kann dich nicht mit Gott verbinden. Kurzzeitig kann mich irgendeine Anschaffung, also bei mir ist das zumindest so, mal fröhlich machen. Sogar so ein richtiges Glücksgefühl hervorrufen. Weil ich uns von meinem Handy erzählt, da warte ich schon ein bisschen drauf und ich erwarte auch, dass der Tag, an dem das kommt, für mich ein schöner Tag wird. Ne? Aber dieser Tag wird mein Leben nicht verändern. Dieser Tag wird schnell vorübergehen. Und dann wird es so sein, wie es in unserer Gesellschaft generell ist. Ich finde, unsere Gesellschaft ist ein guter Beweis dafür, dass materielle Dinge nie glücklich machen. Die meisten Deutschen leben auf einem Lebensstandard, um den uns 80% der Weltbevölkerung mehr als beneiden. Die meisten von uns sind gesegnet mit materiellen Gütern noch und noch. Sind wir ein fröhliches und zufriedenes Volk? Also jetzt kann jeder für sich reden. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass die wenigsten Menschen in Deutschland so eine Grundzufriedenheit ausstrahlen. Aber bei so vielen materiellen Dingen müsste alles passend glücklich sein. Ich glaube, innerer Frieden hat wirklich relativ wenig zu tun mit meinem Besitz. Und deshalb sagt Jesus, so verstehe ich diesen Vers, Mensch, achte doch auf die Dinge, die dein Leben wirklich fördern. Und er bietet dir Leben an mit einer ganz besonderen Qualität, Leben, das nie endet. Spannend nun auf diesem Weg, und ich glaube, diese Spannung wird hier drin so ausgedrückt, auf diesem Weg mit Jesus kann eben dieses ständige Streben nach mehr, mehr Geld, mehr Besitz, wenn ich erstmal das habe, aber dann dieses ständige Darumdrehen, das kann zu einem echten Problem werden. Warum, möchte ich mit einer dritten und letzten Bibelstelle verdeutlichen und dann hoffe ich, dass in den drei Bibelstellen Zusammenschau sozusagen klar wird, was Jesus hier meint. Jesus sagt, zugespitzt an einer anderen Stelle nochmal, und da wird deutlich, warum das zu einem Problem wird. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Bei Luther steht Mammon. Schon mal gelesen, das Wort gehört? Na? Das ist so die Kraft des Geldes, die Macht des Geldes. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus sagt hier, dieses ständige Streben nach mehr, nach Geld, nach Besitz, das kann eben richtig gefangen nehmen. Das nimmt ganz schnell unser Herz in Beschlag und das kann unser Denken und Handeln so weit bestimmen, dass es uns blockiert für das, um was es wirklich geht. Für den Blick zu Gott und für ein Leben mit Gott und ein Leben in der Art, wie es sich vorstellt. Ich will euch ein kurzes Beispiel dazu erklären. Vielleicht ist es alles gerade ein bisschen theoretisch. Meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Tagen was festgestellt. Stellt ja immer mal so Dinge im Leben fest, ne? Und das, was wir da festgestellt haben, ist, dass wir gerade mal, wie nennt man das, Arschkarte gezogen haben. Und zwar in dem Fall war das so, meine Frau hat seit kurzem eine kleine Arbeitsstelle an der Uni, das ist eigentlich was Schönes, also es sind nur ein paar wenige Stunden, aber weil sie dort jetzt Geld bekommt und weil wir einen Fehler in der Beantragung gemacht haben, werden uns jetzt bestimmte andere Zuschüsse gestrichen. Ganz doof. Und als das sozusagen rauskam, die hat das an so einem Tisch gelesen und so, dass im Prinzip dadurch Geld wegfällt, weil wir das falsch beantragt haben, jetzt nur deshalb, haben wir uns geärgert. Können wir das verstehen? Nee, überhaupt nicht, okay. Warte, ich muss ein anderes Beispiel erzählen. Also, das finde ich auch nicht das Problem. Ich denke, da darf man sich auch mal drüber ärgern. Man hat ja auch irgendeine Verwendung mit Geld. Selbst wenn man was sehr Gutes damit machen will, ne? Also, wir machen natürlich nur Gutes mit unserem Geld. Man hat ja, ne? Also, da darf man sich auch mal kurz drüber ärgern. Das, was mich in der Beschäftigung dann mit dem Thema heute irgendwie zu Nachdenken gebracht hat, ist, dass uns diese Tatsache wirklich ein ganzes Stück beschäftigt hat. Dass man dann so überlegt, oh, hätten wir doch so einen Mist. Und dann ist man frustriert, bis man irgendwann in so einer hellen Minute, ich habe ja von uns erzählt, hin und wieder kommt das vor, in so einer hellen Minute merkt, mal objektiv betrachtet, ne? mal ganz von außen drauf geguckt, was verändert sich denn wirklich durch diesen Umstand in unserem Leben Wesentliches. Nicht wirklich viel. Klar, das Geld kann man immer gut gebrauchen, aber ich werde deshalb nicht mit meiner Familie aus meiner Wohnung ausziehen müssen. Vermutlich wird es weiterhin mittags was zu essen geben. auf die Lebensqualität, mir geht es gar nicht um viel oder wenig Geld, aber auf die Lebensqualität hat diese Tatsache im Verhältnis zu dem, wie sehr man sich darüber geärgert hat, wenig Einfluss. Ein richtig heftiger Streit zum Beispiel kann wesentlich mehr Einfluss haben auf Lebensqualität, ne? Wenn man miteinander irgendwie sich richtig gezofft hat und nicht gleich wieder zueinander finden, das verändert Lebensqualität für eine Zeit. Aber dieses Geld, was wird es am Ende wirklich sein? Ich habe an dieser Stelle neu gemerkt, welche Macht Geld wirklich hat, was das in uns drin bewirken kann, was das in uns lostreten kann. Und ich glaube, deshalb sagt Gott, sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Was heißt denn dienen? Dienen heißt doch nichts anderes. Dort bin ich mit meinem Gedanken. Wem ich diene, dort bin ich mit meinem Gedanken. Von dort lasse ich mich bestimmen. Das prägt meinen Alltag. Und da finde ich spannend, sich zu fragen. Diese Frage möchte ich euch gerne mitgeben. So, um was drehen sich so eure Gedanken im Alltag? Wo bin ich mit meinen Gedanken am meisten? Bei irgendwelchen Gegenständen, oh, wenn ich das noch hätte oder dieses tue, wie komme ich noch an mehr Geld ran und wird das irgendwie so packen? Ein bisschen vorsichtig bin ich bei dem Thema, aber deshalb, weil ich weiß, jeder muss irgendwie mit dem Geld, was er zur Verfügung hat, zurechtkommen. Das ist mir schon klar. Aber ich traue Gott auch irgendwie zu, dass er uns doch dabei helfen wird. Und dann frage ich mich, lohnt sich das, an diesem Thema so viel Zeit dran zu bleiben, zu investieren? Wie sehr ich unter der Macht des Geldes, unter des Mammons stehe, das wird sich zeigen in meinem Umgang mit Besitz und materiellen Gütern. Den Satz würde ich gerne nochmal lesen. Wie sehr ich unter der Macht des Geldes stehe, wird sich zeigen in meinem Umgang mit Besitz und materiellen Gütern. Und habe ich einen Vorschlag heute Abend an euch. Und zwar um eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie frei ich innerlich wirklich bin von Besitz. Was kann ich tun, um das herauszufinden? Weggeben, finde ich auch. Um herauszufinden, wie innerlich frei ich wirklich bin von Geld, von Besitz, wie sehr es mich knechtet, also wie sehr ich dort dran hänge, um das herauszufinden, ob ich frei bin davon, ist ein gutes Experiment. Weggeben, verschenken, verzichten. Erstmal völlig egal, wohin. Ich halte diese Predigt übrigens heute Abend nicht, weil jeder jetzt hier gerade mal wieder Geld braucht. Ne? Nicht, dass ich falsch verstanden wäre. Ne? Wir haben deshalb auch vor uns schon Kollekte eingesammelt. Darum geht es überhaupt nicht. Erstmal völlig egal, wohin. Aber die Frage, kann ich überhaupt abgeben? Wie gehe ich mit meinem Besitz um? Kann ich verzichten? Verzicht üben als Ausdruck von der inneren Freiheit. Und das kann ich wirklich nur so bestätigen. Meine Frau und ich, wir verschenken ab und zu etwas Geld an andere Menschen, die das in der Regel auch nicht mitkriegen. Briefumschlag dann irgendwo reingesteckt, wo wir wissen, dort ist es gerade irgendwie Not an Mann. Nicht, weil wir überhaupt nicht mal wissen, was wir mit dem vielen Geld, was wir haben, machen sollen. Ja? Also ich habe da schon immer Ideen. Es kommen ja, wie gesagt, alle 2 Jahre neue Handys raus. Ja? Also es ist ja lösbar, dieses Problem. Gibt's sogar, ja, ich weiß schon. Sondern, weil wir gemerkt haben, das tut uns gut. Das befreit uns aus dieser Knechtschaft des Geldes. Ganz ehrlich. Manchmal geht es mir zwar so, dass ich jetzt überlege, oh, ist das jetzt wirklich und kannst du doch auch und überhaupt. Aber ich habe es noch nie, und das kann ich wirklich so sagen, ich habe es noch nie bereut, Geld zu verschenken. Ich habe mich manchmal schon geärgert, irgendwas gekauft zu haben, ne? Nach 2 Wochen, dass man gedacht hat, oh Mann, war vielleicht doch doof. Ich habe es noch nie bereut, Geld zu verschenken, zu verzichten. Und ich glaube, das liegt daran, weil Gott uns dadurch innere Freiheit schenkt. Weil somit die Gefahr, dass Geld mich beherrscht, besitzt mich beherrscht, gelindert wird. Es fällt dem Geld dadurch schwerer, mich gefangen zu nehmen. Das ist was, wozu ich euch heute Abend einladen will. Auf Besitz verzichten als Ausdruck von innerer Freiheit. Von dieser Freiheit wünsche ich uns was. Ich glaube, von dieser Freiheit redet diese Bibelstelle. Wo hängst du wirklich fest? Du kannst weggeben. Du bist frei dazu. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du am Ende zu kurz kommst. Übrigens ein zweiter Grund, warum wir verzichten sollen, ist, wir können dabei viel Gutes tun. Ich kann dem Ego-Trend in unserer Gesellschaft etwas entgegensetzen. Weil Jesus doch mir so viel geschenkt hat, was wirklich jemals wichtig ist. Er hat mir so viel geschenkt, was Ewigkeitswert hat. Deshalb kann ich doch mutig von dem abgeben, was mich hier so eine kurze Zeit auf dieser Erde begleitet. Von meinem Besitz. Von dem, was ich bekommen habe. Und ich denke, die meisten, die hier sitzen, haben wirklich viel mehr zur Verfügung, als was sie zum Leben wirklich unbedingt brauchen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Bei wem es anders ist, da brauchst du dich nicht angesprochen fühlen. Aber ich glaube, wir alle leben auf einem recht hohen Niveau. Oder über dem zumindest, was weit über dem liegt, wie die 80%, was ich von uns erzählt habe. Ich kann etwas abgeben und damit auf diese Erde Not lindern. Das ist doch was Geniales. Und echte Not gibt es wirklich genug. Und das Beste ist, das wollte ich euch nicht vorenthalten, wenn ich um anderer Willen auf etwas verzichte, wenn ich zum Beispiel Geld weggebe, dann pflege ich dabei meine Beziehung zu Jesus. Den Gedanken finde ich total faszinierend. Du willst Jesus nahe sein, dann sagt Jesus dir was, du hast eine gute Möglichkeit dazu, gib was weg, gib was anderen. Weil Jesus sagt, was ihr einem meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn du dich jemand anders zuwendest, etwas abgibst, teilst, eine andere Not siehst, dann begegnest du dort Jesus, dann bist du Jesus nah. Das ist Beziehungspflege zu Jesus, finde ich faszinierend. Ich habe am Anfang von dem Film Even Allmächtig geredet. Ein paar kannten diesen Film. Die ihn kennen, die wissen vielleicht, dass am Ende in diesem Film Gott so einen Satz sagt, also zu diesem Even. Da kommt so ein kurzer Satz, kurz vor Schluss, der heißt so ungefähr wie, man kann die Welt ziemlich einfach verändern, ich tue es mal ein bisschen abkürzen, und dann kommt das Zitat, wie kann man die Welt verändern? Es genüge schon jeweils eine selbstlose Geste auf einmal. Den Satz fand ich irgendwie gut, das ist jetzt nicht zusammengefasstes Evangelium, ich weiß, aber ein wichtiger Gedanke, ein schöner Gedanke trotzdem. Den lohnt es sich mitzunehmen. Du kannst die Welt verändern. Wir wollen doch manchmal gerne Welt verändern, oder? Du kannst die Welt verändern mit einer kleinen, selbstlosen Geste. Da geht's los. Verzicht üben. Als Zeichen innerer Freiheit, um mit einzusteigen in diese Bewegung von Jesus zum Menschen. Er hat das immer drauf gehabt, zu gucken, was brauchen andere. Das heißt, auch Jesus nachfolgen, dort mitzumachen. Falls du nicht glaubst, dass das stimmt, dass man mit so einer kleinen Geste ein ganz Stück Welt verändern kann, will ich dich zum Abschluss heute Abend gerne zu was einladen. Ich möchte dazu Gelegenheit geben. Jetzt kriegen die Ersten Angst, jetzt wird er doch an mein Geld. Jetzt ist es soweit, ganz genau. Keine Angst, du wirst immer während dieser Zeit jetzt in den letzten Minuten Herr über deines Geldes sein. Und was du nicht willst, brauchst du natürlich auch nicht machen. Aber ich dachte, so ein kleines Experiment, wenn wir vom Verzichten reden, das müssen wir heute Abend dann doch starten. Eine Gelegenheit für so eine selbstlose Tat möchte ich dir geben. Und zwar bitte ich euch jetzt mal, alle kurz euer Portemonnaie zu zücken. Also wer es direkt bei sich hat, nehmt es mal wieder kurz raus und gebt es euren rechten Nachbarn. Nein, Quatsch, auch nicht. Nur rausnehmen. So, und wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt und auch wenn ihr es nicht wollt, seid dabei mal still. Psst, das kann so schwierig nicht sein. Und zwar bitte ich euch mal nur um Folgendes, schaut mal kurz in dieses Portemonnaie rein und guckt mal, wie viel jetzt noch drin ist. Einfach nur mal so überschlagen, ihr müsst nicht genau zählen. Okay, das habt ihr rausgekriegt. Liebe Gemeinde, ich würde gerne, danke, es geht alles von eurer Zeit ab. Ich möchte euch gerne etwas fragen. Diese Frage beantwortet ihr zunächst mal nur in euren Köpfen. Und zwar, was würde passieren? Überlegt wirklich mal für euch jetzt jeder persönlich, was würde passieren, wenn ihr das Geld jetzt weggeben würdet? Nur mal ganz kurz jeder für sich. Was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich auf dieses Geld jetzt verzichten würde? Und jetzt, Leute, mir ist was ganz wichtig. Darf ich kurz? Bitte. Mir ist eines ganz wichtig. Wer jetzt sagt, wenn ich das jetzt weggeben würde, dann hätte ich nächste Woche wirklich ein Problem. Weil ich dann nicht wüsste, was ich wie zu essen kaufen soll oder so. Wer das jetzt so sagt für sich, das darf man einfach so sagen, ne? Der macht sein Portemonnaie einfach zu, spricht ein kurzes Dankgebet, dank Gott, dass er das hat, was er nächste Woche braucht. Und für den ist das Experiment jetzt zu Ende. Wer aber sagt, also mal ganz ehrlich, wenn ich zu mir ehrlich bin, eigentlich würde sich an meinem Leben nicht viel ändern. Also wenn das weg wäre, okay, McDonald's würde nächste Woche ausfallen und vielleicht meine Lieblingscomputerzeitschrift noch oder so, okay, das Handy müsste halt noch einen Monat länger warten. Aber wer sagt so, es würde sich eigentlich nichts Wesentliches verändern, ne? Den bitte ich mal, folgenden Gedanken mitzudenken. Wir sind in diesem Raum jetzt ungefähr, Dietmar, hilf mir mal, reichlich 500 Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ihr mit habt, ne? Aber nur mal kurz angenommen. Jeder von euch hat im Durchschnitt noch 10 Euro. Ich habe jemanden gesehen, der hat gerade 5 Cent noch. Na? Aber nur mal angenommen, im Durchschnitt 10 Euro. Dann sind das jetzt im Raum ungefähr 5.000 Euro. In diesem Raum 5.000 Euro. Was würdet ihr mit diesem Geld machen? Das ist eine lohnenswerte Frage, aber vielleicht ist noch eine andere Frage. Hey, Was würde vielleicht Gott gerne mit diesem Geld machen? Darf ich diese Frage mal stellen? Kannst du diese Frage mal kurz mitdenken? Keine Angst, ich kann diese Frage ja nicht beantworten. Jeder für sich kann mit Gott nur im Gespräch sein, was mit dem Geld, was Gott uns anbefohlen hat, passieren soll. Aber ich mache trotzdem mal zwei Vorschläge. Wir könnten zum Beispiel nach dieser Veranstaltung 5000 Cheeseburger bestellen und können eine übelste Fressfehde machen. Okay. Ich sehe schon, ich habe voll ins Schwarze getroffen. Darf ich euch noch einen anderen Vorschlag machen? Nur ein kurzer Gedanke. Ich habe jetzt mal bewusst was genommen, was nichts mit EC zu tun hat. Ne? Damit, wie gesagt, nicht so, ach, jetzt geht's ihm wieder um unser Geld oder so. Ich habe mal kurz gelesen bei der Christopher-Blinden-Mission. Für drei Euro kann ich 3 Kindern in Afrika schenken, dass sie nicht blind werden. Für 3 Euro. 3 Kindern in Afrika, dass sie nicht blind werden. Die kriegen so eine Kapsel und dann erblinden sie nicht. Leute, jetzt nur mal ganz kurz. 5000 Kinder in Afrika, nicht blind. Ich finde das irgendwie ein geilen Gedanke. Was möglich ist, also soll noch mal jemand sagen, wir können mit unserem Wenigen nicht die Welt verändern. 5000 Kinder in diesem Raum, die weiter sehen können. Dieser Gedanke fasziniert mich irgendwie und ich staune darüber, was möglich ist, wenn wir manchmal punktuell bereit sind zum Verzichten. Deshalb zum Abschluss heute Abend nur ein Angebot. Er sagt, ich möchte heute gerne so ein Zeichen setzen in Sachen innerer Freiheit. Innere Freiheit vom Geld. Ich will zeigen, der Mammon regiert mich nicht, sondern ich kann abgeben, verzichten, dort, wo es mir auch möglich ist, damit auch woanders was Gutes passiert. Dem möchte ich nur einen Vorschlag machen. Sebastian, ne? Kannst du mal kurz die Box dort hochheben? Genau. Diese Box, gibst du mir mal ganz kurz. Ne? Diese Box werde ich am Ende dorthin hinstellen. Und wer sagt, für mich, es geht jetzt, hier könnte sonst was draufstehen, für mich als Zeichen inneren Freiheit und als Zeichen, dass ich für andere was Gutes tun will, so wie es Jesus getan hat. Ich kann verzichten. Heute gibt es mal eine Portemonnaie-Gesamtkollekte an die Christopher-Blinden-Mission. Ne? Also er sagt, hey, ich probiere das jetzt einfach mal als Zeichen und gucke ich mal, ob mir nächste Woche das Geld fehlt. Leert eure Portemonnaies dort aus. Und ich verspreche euch, ich werde mit diesem Geld nichts anderes machen, egal wie viel es ist. Ich werde das Geld einfach nehmen an der Christopher-Blinden-Mission, geben, ihnen von diesem Abend erzählen und sie bitten, dass sie es dazu verwenden. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich werde Ihnen das zumindest dazu schreiben, dass dadurch viele, viele Kinder sehen bleiben dürfen. Mir ist übrigens an dieser Stelle kurz vor Schluss gar nicht so wichtig, ob ihr das Geld jetzt wirklich hier reingebt oder nicht, sondern viel wichtiger ist mir heute, dass wir mal darüber nachdenken, wie gehen wir mit unserem Besitz um. Dass wir zum Beispiel, wenn ihr dann an dieser Kiste vorübergeht, nur mal drauf achtet, was denkt ihr dabei? Mir geht es auch nicht darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, eigentlich müsste ich das jetzt abgeben, aber ich will es doch gar nicht. Sondern achtet einfach mal auf eure Gedanken. Überlegt mal, was spricht dafür, was dagegen. Und wo entdeckt ihr sowas von der Macht, die euch dort auch halten will, von der Macht des Geldes, wo Jesus sagt, ich lade euch ein, dient mir. Ich werde euch versorgen. Und deshalb seid bereit zu verzichten als Zeichen von innerer Freiheit und um das zu tun, was ich so gerne mit Menschen tue, nämlich anderen zu helfen. Ich möchte gerne schließen, indem ich nochmal daran erinnere, wir leben davon, wir alle leben davon, dass Jesus verzichtet hat. Davon leben wir. Deshalb können wir sogar ewig leben, weil Jesus das so krass durchgezogen hat, am Ende auf sein Leben verzichtet hat. Und ich möchte euch einladen, die ihr schon eine Weile mit Jesus unterwegs seid und auch die, die vielleicht gerade erst anfangen wollen, ich möchte euch einladen, noch an dieser Stelle Jesus nachzufolgen, Verzichter zu werden, um Jesu Willen. Verzichten einmal auf das, was uns auf unserem Weg mit Gott zur Gefahr wird. Bitte nehmt diesen Gedanken von heute Abend mit. Vielleicht denkt ihr an den Vertrag mit den Augen. Wir verzichten auf das, was uns auf unserem Weg mit Gott zur Gefahr wird. Und das zweite, verzichten auch ganz praktisch auf materielle Sachen, zum Beispiel Geld, als Ausdruck der inneren Freiheit und um dem Ego-Trend in unserer Gesellschaft was entgegenzusetzen. Um wie Jesus was Gutes zu tun für andere. Dazu hat er uns auch berufen. Du willst die Welt verändern? Dazu genügt schon eine selbstlose Tat auf einmal. Vielleicht heute Abend. Amen.